Guten Morgen, liebe Geschwister hier in Tübingen, oder? Bin ich hier richtig? Wunderbar. Es ist knapp ein Jahr her, dass ich hier schon mal war. Ich glaube, im Februar letzten Jahres habe ich vorhin noch mal geschaut. Es ist schon etwas her. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Von daher, ich möchte mir auch nicht zu viel und nicht zu lange mich vorstellen. Ist auch nicht so wichtig. Darüber habe ich nicht viel zu sagen. Ich heiße Willi Zorn, bin verheiratet mit einer Lilly. Sie heißt jetzt auch Lilly Zorn. Und mein Sohn, der ist 18, wird 19. Eine Tochter, die ist jetzt 16, habe zwei Kinder. Vor einigen Jahren durfte ich ein kleines Seminar gründen, das Kreuzlichtseminar. Von dem aus bin ich unterwegs und versuche nach der Gnade, die Gott mir gegeben hat, die Gemeinden im Wort und in der Lehre zu unterstützen, sie da zu fördern. Habe mich einer Gemeinde ganz besonders zugewandt, das ist die Gemeinde in Bettringen, in der ich jetzt seit, glaube ich, 10, 12 Jahre am Wort dienen darf, lehren darf, predigen, Bibelstunden halten darf und einige Geschwister da auch kennenlernen durfte, unter anderem gesagt Smelly und Philipp und Tabea und so. Von daher ist es ein Vorrecht für mich, in dieser Art und Weise mein Leben zu gestalten, Jesus zu dienen. Ich habe früher Kaufmann gelernt von meinem weltlichen Beruf, Zeltmacher. Ich war Bürokaufmann, habe das einige Jahre getan, mehr oder weniger. Und als dann die Berufung kam, bin ich gegangen, habe dann eine Bibelschulausbildung gemacht, habe dann weiterhin Theologie studiert und so ist mein Werdegang. Genau. Jetzt bin ich hier, darf euch das Wort auslegen. Vor einem Jahr hatte Philipp mich gefragt, was ich predigen werde. Und ich hatte gerade mit einer neuen Auslegungsreihe zu dem ersten Johannesbrief begonnen. Und mein Herz war voll. Das hat gebrannt. Und ich war so erfüllt von dieser Botschaft, von diesem Brief. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, ich nehme es einfach mit, diese Predigt, und werde es halten. Aber der Herr hat es anders geführt und ich hatte dann mich für einen anderen Text entschieden. Über die Gründe muss ich jetzt nicht reden. Das war dann der 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Bedeutung vom Abendmahl, habe ich dann gepredigt. Und ich dachte, ich hole es heute das nach, was ich damals machen wollte. Das ist jetzt ein Jahr her, seitdem ich in einem Johannesbrief die Predigtreihe halten darf, und die Botschaft ist nach wie vor in meinem Herzen und es brennt. Ich liebe diesen Brief. Ich liebe jeden Brief, den ich fortlaufend auslegen darf. In dem Moment ist es für mich der schönste, der herrlichste Brief, den es gibt. Ich wende mich dann dem nächsten Brief zu und denke, es gibt keinen schöneren wie diesen Brief. Und so darf ich durch das Wort Gottes am Lehren durchgehen. Und heute möchte ich euch in den ersten Johannesbrief mit hineinnehmen, in die ersten Verse. Es ist knapp ein Jahr her, dass ich diese Predigt damals gehalten habe. Vielleicht hat der eine oder andere die andere schon mal gehört. Ich hoffe, dass die Wiederholung nicht zu... Darf ich das bisschen so an die Seite legen, dass ich meine Bibel dahin, die ist wichtig für mich. So, ich bin eine große Kanzel gewohnt. Ich habe Platz da. Ja, jetzt muss ich schauen, wie ich das hier handle. Irgendwie kriegen wir hin. So, 1. Johannesbrief dürft ihr mit mir aufschlagen. Ich würde gerne den Text lesen als Grundlage. Dann darf ich noch einmal beten, meinen Herrn bitten, dass er segnet. Und dann würde ich gerne euch damit hineinnehmen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die ersten 4 Verse sollen als Grundlage der heutigen Predigt dienen, eine Einführung, eine Hinführung in diesen Brief mit hinein, und hoffe, dass der Herr die Gnade schenkt, dass es euer Herzen mit anzündet und euch Freude an diesem bringt. Es heißt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. So, das sind die Verse und ich möchte noch beten. Jesus Christus, es ist dein Wort. Du hast es gesandt, du wurdest selbst Wort, du wurdest Fleisch, kamst in diese Welt, um es uns zu offenbaren. Und dein Wort ist heute genauso wirksam wie zu jeder Zeit, auch zu So, du hast es versprochen, du hast selbst gesagt, dass du dafür sorgen wirst, dass dein Wort das hervorbringt, zu dem Zweck du es gesandt hast. So bitte ich dich auch, dass es heute geschehen darf und vermag, Herr, dieses Wunder, dass wenn wir heute dein Wort lesen und ich in aller Schwachheit und Begrenztheit versuche, es auszulegen, dass heute dein Wort redet. Redet zu unseren Herzen, wie wir es gerade im Lied gesungen und bekannt haben. Herr, da redest du zu uns und wir wollen genau hinhören. Bewahre uns, dass wir unsere eigenen Gedanken hineinlegen. Hilf uns durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir deine Gedanken aus diesem Wort heraus hören und lesen dürfen können. Schenke Gnade im Reden und im Lehren, aber genauso eben im Hören. Auf dich sind wir angewiesen und das bekenne ich. Und danke auch dir dafür, dass ich mit dir heute rechnen darf, weil du treu bist und zu deinem Wort stehst. Amen. Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Erste hier an der Kanzel bin, da steht, da sagt ihr, wenn man das Wort Gottes lesen muss, dann muss man verstehen, in welchem Kontext das gesagt worden ist. Ich vermute, das Wort Kontext habt ihr auch schon mehrmals gehört und verstanden. Interessanterweise bei der ersten Predigt, als ich die hielt, war auch ein kleines Kind, das ein bisschen unruhig war. Und ich habe auch damals schon gesagt, schickt die Kinder nicht weg, denn in ihrer ist das Reich der Himmel, gell? Ich hoffe, das stört euch nicht und ihr lasst euch nicht so sehr ablenken. Ich merke immer wieder, wie kleine Kinder, sie können einmal hier vorbeigehen und ich könnte hier predigen und alles geben, alle würden auf dieses Kind gucken. Die Aufmerksamkeit ist sehr schnell dann weg, deswegen konzentriert euch, widersteht der Versuchung, ein Kind anzuschauen und guckt, da schauen wir auf das Wort Gottes. Nochmal, ich bin mir sicher, ihr kennt das und ihr wisst es, dass wenn wir einen Bibeltext lesen, vor allem wenn wir eine Aussage aus der Schrift haben, wenn wir einen Vers oder einen Abschnitt haben, dann ist es zwingend und absolut notwendig, dass wir wissen, in welchem Zusammenhang das gesagt worden war. Es ist allein schon der Anstand, der normale menschliche Anstand, dass wenn ich etwas höre und jemand mir etwas sagt, dass ich immer berücksichtige, in welchem Kontext das gesagt hat. Sonst man kann jedes Wort, man kann jede Aussage, jeden Vers, wenn man aus dem Umfeld oder aus dem Kontext, aus der Situation heraus, man kann es nehmen und gegen jemanden verwenden. Und das wird ja permanent gemacht und so, das wissen wir. Das würde ich hören, wenn ich sage, hey, aber ich habe es doch unter diesen Umständen, aus diesem Grund gesagt, weißt du nicht warum? Und dann bitte berücksichtige doch, das ist doch unfair. Wenn es schon bei Menschen so ist und wenn wir selbst erwarten, dass wenn man uns zitiert oder über uns redet oder sagt, was wir sagen, dass man einfach auch berücksichtigt, in welcher Situation das man gesagt hatte, wie viel mehr ist es beim Wort Gottes. Das ist zwingend notwendig, ja, dass wir wissen. Das heißt, man muss sich mal die Arbeit machen und sich fragen, was ist der Kontext? Um was geht's eigentlich in dem ersten Johannesbrief? Bevor man die Aussagen, und das sind viele, herausfordernde Aussagen in diesem Brief, herrliche Aussagen, bevor man, ich will mal so sagen, bevor man sich das Recht nimmt, zu sagen, das ist die Bedeutung, bevor man sich nach vorne stellt oder anderen sagt, versteht ihr, das ist das, was Johannes sagen wollte, oder das ist das, was Gott zu uns sagt. Das ist schon nicht ohne, oder? Ich stelle mich hin und sage, Johannes wollte das und das sagen. Wenn ich sowas behaupte, muss ich wirklich sicher sein, dass es so ist. Ich darf da nichts hineinlegen und meinen, ich habe eine Idee, sondern ich muss wissen, was die Bedeutung ist. Das heißt, ich muss den Zusammenhang verstehen. Und umso mehr, wenn wir dann einzelne Stellen, es gibt zum Beispiel in diesem Brief eine Aussage, dass ein Christ nicht sündigt. So, das ist eine steile Aussage. So, kennst du dich? Denkst du, du bist ein Christ? Sündigst du nicht? So, was machst du mit solchen Versen? Was machst du mit solchen Aussagen? Und genau das ist der Punkt. Wenn ich nicht verstehe, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang, warum das Johannes gesagt hatte, wird diese Stelle entweder komplett falsch verstanden, anders ausgelegt oder umschifft, gar nicht behandelt oder wird in mir etwas auslösen, eine große Seelennot. So, ich muss einfach den Zusammenhang beachten. Wie weiß ich, was ist die Hauptaussage, was ist der rote Faden, was ist der Grundgedanke bei diesem Brief, um was geht's eigentlich? In welchen Kontext muss ich alle Verse, alle Aussagen dieses Briefs hineinstellen? Wie finde ich das heraus? Normalerweise mache ich das so, ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich lese einen Brief, den ich lese oder eine Bibelstelle, über die ich predige. Ich muss den Brief mal gelesen haben, oder? So, ich mache das mindestens 7-mal und ich rate euch das, 7-mal das zu tun. Also 7-mal den einen Brief durchzulesen, damit man ein Gespür bekommt, um was geht's. Ich mache das so, ich lese es in meiner Bibel. Und dann lese ich einmal und wenn ihr ungefähr so sieht meine Bibel aus. Und das heißt, ich habe da schon viel reingemalt und viel angestrichen und mir Notizen gemacht. Und das beim Lesen führt mich schon automatisch in eine bestimmte Richtung. Also nehme ich beim zweiten Mal die gleiche Bibel, aber da steht bei mir nichts drin. Und ich zwinge mich dazu, diesen Text nochmal zu lesen, ohne irgendeine Anmerkung, so dass ich nochmal versuche, so neutral wie möglich daran zu gehen. Also lese ich es noch einmal mit einer Bibel ohne Anmerkung. Dann nehme ich mir eine Übersetzung und meine Tochter hat gezählt, glaube ich, über 90 verschiedene Bibel zu Hause. Ich nehme mir eine Bibel raus und lese es in eine andere Übersetzung. Dann nehme ich eine Schlachter, ich habe eine Elberfelder, dann eine Luther, dann nehme ich eine Menge und es gibt viele, allein in Deutsch gibt es viele, viele. Wenn ich das gemacht habe, setze ich mich auf mein Fahrrad und höre mir von meiner App, dann höre ich mir die Bibel und dann lasse ich es mir vorlesen. Dann fahre ich rum, bis ich das gehört habe. Und dann setze ich mich ins Auto, schalte es nochmal ein und höre es nochmal. Und warum mache ich das? Je öfters ich den ganzen Brief lese, und zwar am Stück, umso mehr komme ich unter den Eindruck und das Verständnis, um was geht's eigentlich? Ich merke, bestimmte Dinge werden immer und immer und immer und immer wiederholt. Und wenn sich etwas wiederholt, merke ich, das könnte wichtig sein. Beim Einmallesen würde ich nicht merken, dass Dinge sich wiederholen. Beim zweimal lesen merke ich schon. Beim dritten Mal sage ich, Mensch, der wiederholt sich ja ständig. Und beim vierten Mal denke ich, warum wiederholt er sich? Und das mache ich mehrmals. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man muss die Zeit natürlich dazu ein bisschen aufbringen, um das zu tun. Aber es ist wichtig, damit man versteht, um was geht's eigentlich. Umso dankbar bin ich auf jeden Fall, wenn ich einen Brief lese und höre und der Autor selbst schreibt, dies schreibe ich euch damit. Dann denke ich, voll gut, ich muss nicht groß suchen. Das bedeutet nicht, dass ich das nicht nochmal viel oft lesen muss. Aber dann weiß ich, okay, ich muss nicht darüber spekulieren. Ich muss jetzt auch nicht keine Kommentare aufschlagen und von irgendjemand gesagt bekommen, warum schreibt Johannes diesen Brief, sondern er hat selbst gesagt, warum er schreibt. Und das hilft mir und das ist mein Rahmen, das ist mein Kontext. Und alles, was ich dann lese und da verstehen suche, zwinge ich mich dazu, immer in dieser Aussage und mit dieser Botschaft in Verbindung zu bringen. Warum wurde dieser Brief geschrieben? Warum wurde der erste Johannesbrief geschrieben? Was war sein Anliegen? Das Schöne ist natürlich, wenn Johannes schreibt, dies habe ich geschrieben damit, dann weiß ich's, okay? Aber die Schwierigkeit beim Johannes ist, das hat er in seinem Brief ganz oft geschrieben. Er hat immer und immer wieder diese Formulierung, das habe ich dann gemerkt beim oft Lesen, dies habe ich euch geschrieben und dann stehe ich wieder vor der Herausforderung, bei den ganz often vielen Erwähnungen, dies habe ich euch geschrieben, was ist eigentlich jetzt, was ist die Botschaft? Nur als Beispiel, geht mit mir ins zweite Kapitel, im ersten Johannesbrief, zweite Kapitel und lest mit mir Vers 1, da steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt und wenn ihr sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater. Das ist eine Aussage, oder? Dies habe ich euch geschrieben damit. Und jetzt ist der erste Grund, oder ein Grund. Er sagt, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr aber sündigt, ihr wisst, ihr habt einen Beistand, mein Vater. Das ist, dann geht mit mir in Vers 12 im gleichen Kapitel. Da heißt es, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Das ist ein weiterer Grund. In Vers 13, ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Im gleichen Vers, ich schreibe euch, junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Vers 14 und so weiter. Wenn wir das durch den Johannesbrief lesen, kommt immer und immer diese Formulierung, ich schreibe euch. Und jetzt ist die Herausforderung bei diesem Brief, aus diesem, ich schreibe euch, die Botschaft rauszufinden. Was ist das Anliegen? Ich möchte euch zeigen, dass am Anfang eine Aussage steht, am Ende dieser Aussage steht und in dieser Klammer diese Botschaft entfaltet wird. Die erste Aussage, das erste Mal, dass Johannes sagt, warum er diesen Brief schreibt, findet ihr in 1. Johannes 1, Vers 4. Habe ich vorhin vorgelesen, lese ich noch einmal. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. So beginnt er den Brief. Das ist der Startschuss. Und hier sagt er, warum er diesen Brief schreibt. Wir schreiben, und er redet übrigens hier von den Aposteln, wir schreiben euch, damit unsere, manche Übersetzungen, je nachdem, wird ihr vielleicht merken, steht eure, Bei der Übersetzung gab es da, die einen beziehen den Johannes und die Apostel mit hinein und sagt, dass wir die gleiche Freude haben und sagt unsere. Die anderen verstehen so, Johannes schreibt ihnen und sagt, ihr sollt die Freude haben, die wir auch haben. Von der Bedeutung ist ungefähr das Gleiche, also ist das Gleiche, nur von der Formulierung, von der Übersetzung ist ein bisschen anders. Lasst euch aber da nicht durcheinander bringen. Johannes sagt, wir schreiben euch, damit eure Freude vollkommen sei. Darum geht's. Freude. Aber nicht irgendeine Freude. Kennt ihr Freude? Habt ihr Freude im Leben? Ich vermute auch nicht, aber auch ich hoffe sehr, dass ihr mal ein bisschen Freude habt. So, allein jetzt, dass du grinst, weiß ich, ein bisschen Freude ist schon da mal gewesen. Also, Freude ist da, aber diese Freude kommt und geht, oder? Und man hofft, hoffentlich gibt's mal einen guten Tag, dass ich mich freuen kann. Freude, hier ist von einer Freude die Rede, nicht von irgendeiner Freude, die kommt und geht, sondern von einer völligen, von einer vollkommenen, von einer göttlichen Freude, die bleibt. Und er wünscht und er schreibt und sagt, ich wünsche mir sehr. Und mein Grund ist, warum ich schreibe, ihr sollt zu dieser völligen, zu dieser vollkommenen Freude durchkommen, durchringen. Ihr sollt an diesen Punkt kommen. Und darum schreibt er diesen Brief. Und spiralförmig, das ist so, ich liebe darum Johannes und diese Denkweise, weil er wiederholt sich so viel, ich wiederhole mich sehr viel. Manche sagen, Willi, wenn du dich weniger wiederholen würdest, würdest du in halber Zeit predigen können. Aber ich brauche das. Ich muss mehrmals drüber und dann habe ich es weg. Dann ist es ausgeschüttet. Und so wiederholt Johannes und behandelt dieses Thema, das Ziel, die Kinder Gottes zu einer völligen Freude zu bringen. Und spiralförmig geht er tiefer, vertieft, das bringt neuen Aspekt hinzu, bringt einen neuen Gedanken hinzu, der das nochmal mehr erklärt, mehr belegt, mehr unterstützt. Und so geht es spiralförmig und dann kommt er am Ende an und sagt nochmal, warum er es geschrieben hat. Und das ist der zweite Schlüsselvers zu diesem Brief. Schaut mal in Kapitel 5, in Vers 13. Zwischen diesen beiden Versen entfaltet sich dieses Thema des ganzen Briefes. In Vers 13 heißt, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das erste ist, ich schreibe euch, damit ihr eine völlige Freude habt. Die letzte Erwähnung ist, ich habe euch geschrieben, jetzt sagt er, was ist die Bedeutung von all dem, was im ganzen Brief da ist? Ich habe euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Was ist das Ziel von diesem Brief? Was ist der Kontext? In welchem Kontext müssen wir das alles einordnen, was da steht? Das Ziel ist eine völlige Freude, und zwar durch die Gewissheit des ewigen Lebens. Das heißt, völlige Freude, göttliche Freude, eine Freude, die nicht geht, eine Freude, die bleibt, eine wahre, völlige Freude, liebe Geschwister, gibt es nur durch die Gewissheit des Heils. Das schreibt Johannes. Das ist der Grund. Für mich, aus meinem Kontext, aus dem ich komme, meiner Prägung her, der Theologie, die ich gehört habe, ist das revolutionär. Es ist kontrovers. Bis dahin sogar für den einen und den anderen Irrlehre und böse. Wenn man sagt, dass ein Kind zu einer völligen Gewissheit, einer völligen Klarheit über sein ewiges Heil kommen kann. Dass er wissen nicht nur kann, soll, dass er ewiges Leben hat, nicht haben wird, hat. Dass diese Gewissheit ein Bestandteil des christlichen Glaubens ist. Das ist der Grund, warum die Apostel alles das getan haben, was sie getan haben. Du sollst wissen, du musst wissen, was du in Jesus Christus bist und hast. Warum? Damit du Freude hast. Liebe Geschwister, Mangel an einer göttlichen, Mangel an einer völligen Freude resultiert woher? Aus Mangel an Gewissheit. Wenn ich keine Gewissheit, keine Klarheit über mein ewiges Leben habe, wird mir völlige Freude fehlen. Völlige Freude entspringt aus der Gewissheit des Heils. Das ist, warum Johannes diesen Brief schreibt. Er möchte und er sagt am Anfang, wir haben etwas, was wir nicht für uns behalten wollen. Wir haben etwas geschaut, wir haben etwas gesehen, wir haben etwas betastet. Ich lese nochmal Kapitel 1 ab Vers 1, schaut nochmal. Was von Anfang an war, was wir gesehen, was mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar und wir haben es gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Johannes sprudelt und sagt, wisst ihr, was wir geschaut haben? Wisst ihr, was wir gesehen haben? Wisst ihr, was wir erkannt haben? Das ewige Leben. Und das ist übrigens eine Person. Und was wir haben, müsst ihr unbedingt haben. Die Freude, die wir darin erfahren haben, das, was wir gesehen haben, müsst ihr sehen. Das, was wir spüren, müsst ihr spüren. Das, was wir erlebt haben, müsst ihr erleben. Ihr sollt das Gleiche haben, was wir auch haben. Warum? Denn dann haben wir Gemeinschaft. Schaut mal und sagt, warum schreibt ihr, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Ihr sollt das Gleiche erleben, was wir erlebt haben. Und nicht nur erlebt haben, sondern haben. Ihr sollt die gleiche Gemeinschaft haben. An dem gleichen Dingen Anteil haben, an dem wir Anteil haben. Denn wenn ihr das Gleiche bekommt, was wir haben, wisst ihr, was passiert? Dann entsteht Gemeinschaft. Wenn ihr da sitzt und der andere ein Einverständnis vom Evangelium hat und der andere ein anderes Verständnis Evangelium, wisst ihr, auf Dauer wird das nicht gut gehen. Das zerreißt jede Gemeinde. Das zerreißt Gemeinschaft. Wenn wir eines Sinnes, wenn wir eines Glaubens sind, dann bringt es uns zueinander. Das schafft Gemeinschaft, damit wir mit einem Mund, mit einem Herz, mit einer Seele Gott loben und preisen. Um Gott mit einem Mund, also mit einem Mund meint ihr jetzt nicht nur einen Mund macht, sondern dass wir alle das Gleiche. Dann muss man eines Sinnes sein. Wir brauchen das gleiche Verständnis. Wir brauchen die gleiche Erkenntnis. Wir brauchen die gleiche Freude. Wenn ich mich freue und nur dankbar bin und der andere sagt, hey, du, was bist denn, was ist mit dir los? Was hast du heute gegessen? Ich kann dich das null einordnen, nicht verstehen und das ist aber echt komisch. Wenn ich das nicht teilen kann, wenn ich das nicht nachvollziehen kann, dann gibt es keine wahre Gemeinschaft. Wenn aber ich sage, ich weiß ganz genau, was du fühlst, ich kenne das, oh, du kennst auch, ja, dann entsteht Gemeinschaft. Und übrigens, dann sucht man auch diese Gemeinschaft, wo man den gleichen kostbaren Glauben teilen darf. Und Johannes sagt, ich möchte euch schreiben, damit ihr die gleiche Freude habt. Und wenn ihr die gleiche Freude habt, dann habt ihr die gleiche Gemeinschaft mit uns und mit allen. Und das, der einzige Weg zu dieser Freude und somit zu der Gemeinschaft, sagt er, ist die Erkenntnis, dass ich ewiges Leben in und durch den Sohn Jesus Christus habe. Das ist der einzige Weg zu dieser völligen Freude. Das ist die Hauptbotschaft. Darum geht's in diesem Brief. Völlige Freude durch die Erkenntnis des Heils, durch die Erkenntnis des ewigen Lebens, dass ich das ewige Leben habe. Johannes hat diesen Brief geschrieben schon ziemlich spät in seinem Lebensalter. Nur noch ein Brief kam später, also Johannes 2 und 3, aber die Offenbarung, einer der ersten Briefen geschrieben hat, das war das Johannes-Evangelium. Und auch da hat er geschrieben, warum er das Johannes-Evangelium geschrieben hat, so wie er hier uns erklärt, warum er den ersten Johannesbrief geschrieben hat. Weiß jemand von euch, vielleicht schon, ihr müsst es nicht laut sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr es auch. Weiß jemand von euch, warum hat Johannes das Evangelium geschrieben? Und wo steht? Ich helfe euch. Schlagt mit mir auf, Johannes-Evangelium, Kapitel 20. Das ist so schön bei Johannes. Er lässt uns nicht im Dunkeln, sondern er sagt uns und schreibt uns, warum er das schreibt, was er schreibt. Johannes 20, schaut mal ich lese ab Vers 30 euch, okay? Johannes 20, ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus von den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist der Grund, warum Johannes das Evangelium geschrieben hat. Er hat gesagt, ich habe euch alles aufgeschrieben, vieles. Jesus hat noch viel mehr getan. Aber das, was ich aufgeschrieben habe, soll ein Ziel dienen. Ihr sollt zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und zwar zu dem Glauben, dass er definiert diesen Glauben. Das sage ich euch, zeige ich euch ganz kurz. Nicht, dass ich nicht glaube, dass ihr das nicht wisst, aber ich zeige es euch trotzdem ganz kurz. Aber der Punkt ist, Johannes schreibt das Johannesevangelium, damit sie zum Glauben kommen. Er sagt, wie bekommen wir ewiges Leben? Und er schreibt, durch den Glauben an Jesus Christus. Dies aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, und zwar schaut mal, dass Jesus der Christus ist. Das ist wesentlich. Dass ich glaube, dass ich verstehe, wer Jesus Christus ist. Dass ich an ihn glaube, an eine Person glaube, an Jesus Christus glaube. Und er sagt, darum habe ich geschrieben, damit ihr wisst, wer Jesus ist. Wenn ihr an Jesus glaubt, habt ihr ewiges Leben, bekommt ewiges Leben. Wichtig, das Johannesevangelium wurde geschrieben, um zu zeigen, wie bekommt man ewiges Leben? Durch den Glauben an Jesus Christus. Der erste Johannesbrief hat aber eine andere Intention. Warum wurde der erste Johannesbrief geschrieben? Der erste Johannesbrief wurde nicht geschrieben, um uns zu zeigen, wie man Glauben bekommt, sondern er zeigt, ob man den Glauben hat. Ob man den wahren Glauben an Jesus Christus hat. Johannes Evangelium sagt, wie bekommen wir den Glauben? Der erste Johannesbrief sagt, wollen wir uns anschauen, ob du den Glauben hast? Warum? Damit du zu Gewissheit kommst. Damit du zu einer völligen Freude kommst. Um eine Freude zu empfinden, muss ich Gewissheit haben. Um Gewissheit zu haben, muss ich meinen Glauben prüfen. Wenn ich keine Gewissheit habe oder keine Freude habe, dann muss ich fragen, warum habe ich nicht? Ja, weil ich keine Gewissheit habe. Warum habe ich keine Gewissheit? Warum spüre ich keine Freude über mein Heil? Warum ist das nicht meine Kraft? Warum ist das nicht mein Antrieb? Warum ist es nicht meine Glückseligkeit? Warum nicht? Ich muss mein Glauben prüfen. Was glaube ich eigentlich? Liebe Geschwister, es bedeutet nicht, wenn Menschen sagen, per se, ich glaube an Jesus, dass sie damit den wahren christlichen Glauben haben. Bedeutet lange nicht. Ich hoffe, ich trete euch da niemanden zu nahe, man kann den Glauben in Form eines Katechismus auswendig lernen und genau wissen, welche Fragen man zu beantworten hat. Da gibt es eine Frage und ich gebe eine Antwort darauf. Das kann man von klein auf lernen. Das ist kein Problem. Und wenn mir jemand mich fragt, kann ich sogar rational, weil ich es gelernt habe, ich sage, ich kenne die Wahrheit. Das heißt rational, ich weiß, das ist die Frage und ich weiß, was ich zu sagen habe. Ich werde das sagen. Und dann meine ich sogar, dass ich habe doch meinen Glauben, ich weiß doch die Antworten. Aber mich fragen, warum ich immer noch Zweifel habe, immer noch Unfrieden habe, immer noch Ängste habe, immer noch damit ringe, bin ich aber ein Kind Gottes? Ist mir wirklich vergeben worden? Habe ich wirklich Heil? Habe ich wirklich ewiges Leben? Obwohl ich alle Antworten weiß, obwohl ich sogar bejahen kann mit meinem Verstand, Jesus ist der Christus, fehlt mir die Freude. Woran liegt das? Und Johannes schreibt damit in diesem Brief, weil er sagt, es kommt nicht drauf an, es kommt davon, was glaubst du? Was ist der Inhalt deines Glaubens? Wenn du sagst, du glaubst an Jesus Christus, was bedeutet das? Übrigens, das sagen viele. Viele glauben an Jesus. Viele bekennen ihn. Die Frage ist, was ist der Inhalt deines Glaubens? Wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, dann ist das für mich noch lange keine Argumentation zu sagen, okay, dann habe ich Gemeinschaft mit dir, du bist jetzt mein Bruder oder meine Schwester. Ich frage dann und ich höre genau hin, was ist der Inhalt deines Glaubens? Was glaubst du über Jesus, wer er ist? Und da zeigt sich oft der Unterschied. Als Johannes diesen Brief schrieb, war das eben die Notwendigkeit. Ich glaube, deswegen ist der Brief heute genauso aktuell wie damals, weil es zwei Seiten meistens gibt. Die erste Seite ist folgendes. Es gibt viele Kinder Gottes, die an dem ewigen Leben zweifeln, die keine Gewissheit haben und darum auch keine völlige Freude in ihrem Leben haben. Sie sehnen sich danach, sie wünschen sich danach. Sie wünschen sich diese Freude, besitzen sie nicht. Und sie zweifeln, obwohl sie in Christus Jesus sind, haben sie Zweifel. Und sie sollen aber durch die Gewissheit zu dieser Freude gelangen. Und Johannes schreibt diesen Brief und sagt, er möchte ihnen das zeigen. Er möchte sagen, ich möchte, dass du weißt, dass du ewiges Leben hast. Das musst du wissen. Das sollst du wissen. Aber genauso wie es heute viele Kinder Gottes gibt, die zweifeln, obwohl sie es sind, gibt es nicht wenige, die denken, sie sind's, aber sind's nicht. Sie denken das. Aus welchem Grund? Ob sie jetzt im sogenannten christlichen Abendmahl aufgewachsen, obwohl es mehr Abend als christlich mehr ist, und oder ob sie dann evangelisch oder katholisch sind, oder ob sie von Kind auf in eine Gemeinde gegangen sind oder Kirche gegangen sind, aus welchem Grund auch immer man sich als Christ bezeichnet. Viele denken und glauben, dass sie sind, und aber sind es in der Wahrheit nicht. Und das ist genauso auch der Grund, warum Johannes diesen Brief schreibt, um aufzuzeigen, dass nicht jeder, der einfach sich diesem Glauben anschließt, automatisch ein Kind Gottes ist. Und aus diesem Grund keine wahre Freude habt. Zu der Zeit von Johannes gab es die sogenannten Gnostiker. Habt ihr wahrscheinlich schon nicht nur einmal gehört. Die Lehre der Gnosis. Ein sehr intellektuelles Konstrukt. Sehr intellektuell und so christlich aufgebaut, dass man die Philosophien der Welt, der griechischen Gelehrsamkeit genommen hat und integriert hat in den christlichen Glauben und hat das vermischt. Und die Kinder Gottes waren so durcheinander, dass sie nicht mal richtig wussten, was richtig und falsch ist. Und Johannes muss sich damit auseinandersetzen. Das hat sie viele verunsichert. Viele verunsichert. Und darum schreibt er diesen Brief und sagt, es gibt Gewissheit. So, es gab welche, oder diese Lehre unter anderem, lehrt von einer Übererkenntnis, einer Gnosis, einer Erkenntnis, die nur eine besondere Gruppe haben kann. So, das ist eine Elite. Die hat eine Erkenntnis, der Rest, ich halte die Bank da. Und Johannes sagt, nein, alle, nicht nur eine besondere Gruppe hat das Vorrecht, etwas zu erkennen, Gottes Erkenntnis zu haben und somit Gewissheit zu haben. Das ist nicht für eine besondere Gruppe reserviert. Das ist für jedes Kind Gottes ist es gegeben. Jeder soll es wissen. Zum anderen haben sie aber gelehrt, und jetzt schaut man, das ist wichtig, dass es nur um den Geist geht. Es geht nur um die Erkenntnis. Der Leib ist ein tierischer Leib. Die Seele ist böse, verdorben. Und darum ist das alles Leibfeindliche. Und entweder ist es egal, was mit dem Leib passiert, weil es ist ja eh sündig, oder man muss es so kasteien, bis man unter Zucht das kriegt. Und dann führt es dazu, dass diese Lehre, dass die gesagt haben, aber wie kann der Sohn Gottes, der wahre Sohn Gottes, Gott wird Mensch, haben sie nicht bestritten. Wie kann der Sohn Gottes in diese Welt kommen? Einen Leib der Sünde annehmen, Römer 8, im Leib der Sünde leben, für uns sterben und auferstehen. Dann sagen sie, das ist nicht möglich. Sie haben diese Lehre verworfen, indem sie gesagt haben, Jesus, Gott kann doch nicht in einem Leib der Sünde wohnen. Wie geht das? Das ist Sünde, das ist Gefallen, das ist tierische Seele, tierischer Leib, gefallener Leib. Wie geht das überhaupt? Also haben sie eine Lehre entwickelt. Die leugnen nicht Christus. Die haben noch nicht geleugnet, dass er der Sohn Gottes ist. Aber was haben sie geleugnet? Dass er Fleisch geworden ist. Das haben sie geleugnet. Die haben gesagt, Jesus kam nur als Geist und hat sich an Jesus von Nazareth gesucht. Und dieser Jesus von Nazareth war ein sehr rechtschaffener, ein sehr guter Mann, ein sehr frommer Mann. Und der Geist kam über diesen Jesus von Nazareth. Und so hat Jesus im Geist durch diesen Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, gelebt. Und als er dann ans Kreuz ging, bevor er starb, verließ er den Leib, und so ist der Sohn Gottes nie gestorben. Versteht ihr? Klingt sehr intellektuell, klingt sehr fromm. Warum? Weil es scheint so, als ob man dafür kämpft, dass der Sohn Gottes doch niemals sündig sein kann. Viele haben dieser Lehre geglaubt und sind nachgefolgt. Aber wisst ihr was? Damit haben sie den Glauben an Jesus Christus verworfen. Und damit haben sie ihre Rettung verworfen. Denn damit haben sie ihre Erlösung verworfen. Sie dachten, sie glauben an Jesus, hatten eine Gewissheit, ja, aber ich glaube doch an Jesus. Und hatten aber nicht den wahren Glauben an Jesus, dachten, die haben ewiges Leben, hatten es nie. Das ist die Gefahr. Ich möchte ein aktuelles Beispiel der Kirchengeschichte nennen. Aktuell, weil es heute immer noch geglaubt wird. Habt ihr schon mal davon gehört, dass die römisch-katholische Kirche den Feiertag feiert und damit bekennt, die unbefleckte Empfängnis Marias? Schon mal davon gehört? Gibt so einen Feiertag. Habt ihr wahrscheinlich mal gehabt, so einen Feiertag. Wusstet nicht, was das bedeutet. Vielleicht doch. Wenn es heißt, die unbefleckte Empfängnis Marias wird gefeiert, dann ist normalerweise im Volksmund oder die Überzeugung, die Maria hat Jesus unbefleckt empfangen. Wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis gesungen. Ja, vom Geist gezeugt. Das ist aber nicht das, was die katholische Kirche lehrt. Das ist auch nicht, was sie glauben. Die feiern einen Feiertag. Und sagen und glauben, Maria wurde unbefleckt empfangen. Sie wurde unbefleckt empfangen, nicht Christus. Das ist die Lehre der unbefleckten Empfängnis Marias, der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Warum? Sie sagen, wie kann, genau der gleiche Gedanke, wie kann Jesus zur Welt kommen und ein Fleisch der Sünde haben? Zeug gleiches, oder? Wenn Maria Jesus zur Welt gebracht hat, dann hat er ja dann die Gestalt von der Maria angenommen, das Fleisch Maria. Wenn Maria aber sündig wäre, dann ist ja Jesus auch sündig. Das kann nicht sein. Also sagen sie, Maria war nie sündig. Ihre Lehre ist, Maria hat nie Sünde begangen. Von Mutterleib war sie sündlos. Und darum, als sie Jesus empfangen hat, war Jesus sündlos. Versteht ihr die Gefahr? Warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig, das zu unterscheiden und zu wissen, wo dann, liebe Geschwister, wenn Jesus nie die Gestalt und in Gestalt des Fleisches kam, was hat er überwunden? Was? Welche Sünde im Fleisch hat er denn überwunden, dass du und ich nicht überwinden können? Welche Versuchung hat er denn widerstanden, wenn er in einem Leib war, das nie gefallen war? Was hat er denn durchkämpft? Was bedeutet in allem versucht, doch ohne Sünde? In welcher Sünde wurde er dann versucht? In welchem Leib? Welchen Leib der Schwachheit hat er überwunden und somit die Erlösung gebracht, wenn er nie in diesem Fleisch war? Das ist die gleiche Lehre, ein anderer Ansatz, ein anderer Weg wie die Gnostiker. Und ich weiß, sie werden mich verfluchen, wenn dass ich das sage. Und einer hat's schon getan. Du wirst doch uns nicht in die gleiche Schublade wie die Gnostiker stecken. Doch, mach ich. Warum? Weil damit ein Jesus präsentiert wird, ein Erlöser präsentiert wird, der aber nicht der Erlöser ist, wie die Aposteln von Anfang an verkündigt haben. Und Johannes sagt, wir haben gesehen, wir haben gehört, wir haben betastet vom Wort des Lebens. Wir wissen, wer er ist. Und wir verkündigen euch ihn. Darf ich euch bitten, mit mir ins Johannes-Evangelium, in den Brief zu gehen, Kapitel 5. Und euch etwas Wichtiges vorlesen. Erster Johannesbrief, Kapitel 5. Schaut mal, was Johannes schreibt. Ab Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis glaubt, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis. Also, was glauben wir? Was müssen wir glauben? Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dieses Leben ist in seinem Sohn. Und jetzt sagt er, das ist so gut. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Darf ich dich fragen, was glaubst du, was ist das ewige Leben? Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was das ewige Leben ist? Wann kriegst du es? Wie kriegst du es? Ist das ewige Leben ein Ort? Also ich kriege das ewige Leben. Wenn ich sterbe, komme ich ins ewige Leben. Weil dann beginne ich an zu leben, ewig zwar. Oder was ist das ewige Leben? Ist es, oft hat man so das Verständnis von einem Ortswechsel. Jetzt lebe ich hier und dann lebe ich da. Jetzt lebe ich in einem begrenzten Leben und dann lebe ich in einem ewigen Leben. Und meistens ist dann der Übergang. Und deswegen hofft man, bekomme ich das ewige Leben, ja oder nein? Die Bibel sagt aber, das ewige Leben ist kein Ort. Das ewige Leben ist kein Übergang von einem Platz zum nächsten. Das ewige Leben ist eine Person. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wisst ihr warum? Weil der Sohn das ewige Leben ist. Wenn du dir darüber Gedanken machst, ob du ewiges Leben hast oder nicht, an was denkst du? Habe ich Sünden getan oder nicht getan? War ich fromm, nicht fromm? Wenn du so über das ewige Leben nachdenkst, übrigens, kannst du nur hoffen, dass du es vielleicht kriegst. Die Frage ist nicht, hast du die Qualität, um dieses Leben zu empfangen? Die Frage ist, hast du Jesus oder nicht? Denn wenn er das Leben ist und du ihn bekommst, was kriegst du? Ewiges Leben, oder? Das Leben ist in ihm, nicht in dir. Das Leben ist in dem, was er getan hat und nicht in dem, was du tust. Hast du Jesus? Hast du ihn? Bist du in ihm und er in dir? Dann hast du Leben per se, weil er das Leben ist. So, die Frage ist nicht, was muss ich tun? Die Frage ist nicht, was muss ich leisten? Die Frage ist nicht, habe ich was getan oder nicht getan? Oder werde ich es bekommen? Die Frage ist die einzige, hast du Jesus? Wenn du ihn hast, dann hast du Leben, da brauchst du keine Gedanken mehr machen. Die Frage aber, die sich daraus ergibt, habe ich Jesus überhaupt? Ich sage andersrum, habe ich den richtigen Jesus? Was ist das, wenn ich Jesus dann habe, wenn ich den richtigen Glauben an ihn habe, dann habe ich ihn. Aber wenn ich falsch über ihn denke, wenn ich falsch über ihn glaube, dann habe ich ihn nicht. Viele glauben an Jesus. Die einen glauben, der ist ein Prophet. Die einen glauben, er ist der Sohn Gottes. Die einen glauben, der ist eines der höchsten Engel. Die einen glauben, er ist der Erlöser. Aber es braucht halt noch mehr. Er genügt nicht. Die einen glauben, er hat zwar was vollbracht, aber du musst das und das und das tun. Weil sie damit sagen, aber es fehlt dir was. Viele glauben glauben an Jesus, aber ist das das, was die Schrift sagt? Ist das, was er verkündigt hat? Ist das, was die Apostel von Anfang über ihn gesagt haben? Wenn es so nicht ist, dann ist es nicht der Glaube, der uns Christus gibt. Dann haben wir ihn nicht. Wenn ihr mit mir ins dritte Kapitel geht, und lest mit mir ab Vers 18. Ist das das dritte? Nee, das zweite Kapitel. Entschuldigung. So vollgemalt kann ich gar nicht die Kapitel sehen. Das zweite Kapitel, Kapitel 18. Da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Also gibt's jetzt sie schon. Wenn es zu Johanneszeiten die schon gab, gibt's sie heute auch. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl auch bei uns geblieben sein. Aber sie sind nicht geblieben, damit sie offenbar werden würden, dass sie alle nicht von uns sind. Übrigens ganz schnell, hier geht's nicht um einen Ort. Wo sind sie nicht geblieben? Wo sind diese ganzen vielen Antichristen nicht geblieben? Johannes sagt nicht, sie sind nicht bei uns in Jerusalem Gemeinde geblieben. Sie sind gegangen. Aha, alles Antichristen. Nein. Es ist nicht die haben nicht eine Kirche verlassen oder eine Gemeinde verlassen. Was haben sie verlassen? Lest mit mir, die Schrift sagt, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge in der Wahrheit ist. Wer ist nicht der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, den der Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Was? Wo sind sie weitergegangen? Sie haben haben Jesus, wie er von Anfang an verkündigt war, nämlich als der Christus, haben sie verworfen. Sie haben alles Mögliche über ihn gelehrt, wer er ist, was er getan hat, auf welche Weise. Sie sind über das hinausgegangen, was von Anfang an über Jesus gesagt worden ist. Bis heute wird Jesus gelehrt, aber man geht weiter darüber hinaus, als das, was von Anfang an gepredigt worden war, als Grundlage gelegt war. Jeder, der einen anderen Christus predigt, wisst ihr, wie die Bibel ihn nennt? Antichrist. Jesus Wort bedeutet einfach nichts anderes als gegen Christus. Einer, der etwas gegen Christus sagt, zum Beispiel sagt, Jesus genügt nicht, du musst noch etwas tun, ist übrigens ein Gegner von Christus. Wisst ihr, wie die Bibel ihn nennt? Oh, dann gibt's ja schon einige heute, gell? Da muss man ja gar nicht warten, bis irgendein Bösewicht irgendwann später kommen wird. Die gibt's überall. Nur hat man uns irgendwie gelehrt, dass man auf einen warten muss. Und hoffentlich ist man nicht da, wenn er kommt. Und übersieht ganz, 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 ganz viele, die heute schon gegen Christus reden. Auf alle unterschiedlichsten Art und Weise wird gegen Christus geredet. Er wird benannt, man hängt Kreuze an die Wände, man nennt sich vielleicht so, aber man redet permanent gegen ihn. Das ist ein Anti. Einer, der weiter darüber hinausgeht, was von Anfang an über Christus gesagt worden ist. Johannes hat dieses Anliegen. Er sagt, liebe Geschwister, ihr kommt zu einer völligen Freude. Wenn ihr eine Erkenntnis habt, dass ihr ewiges Leben habt, die Erkenntnis bekommt ihr dadurch, wenn ihr wisst, dass ihr Christus habt. Habt ihr Christus, dann habt ihr Erkenntnis. Habt ihr Erkenntnis, habt ihr völlige Freude. Woher weiß ich, dass ich an den richtigen Christus glaube, oder? Woher weiß ich, dass ich das Richtige über Christus glaube? Das ist der Johannesbrief. Johannes schreibt 10 Tests. Mache ich heute nicht. Ich schreibe seit einem Jahr mit meiner Gemeinde, unserer Gemeinde, diese Tests. Wir sind jetzt bei Test 5. Die Hälfte haben wir geschafft. 10 Tests. Zumindest habe ich 10 Tests in diesem Brief ausgemacht. Er schreibt 10 Tests und macht so. Er wiederholt immer wieder diese Formulierung. Wenn wir sagen, wenn wir das, wisst ihr, wenn jemand bekennt, er testet und sagt, was ist dein Verständnis? Was ist dein Verständnis darüber? Was ist deine Erkenntnis darüber? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie siehst du das? Er macht das aus dem Grund, damit er sagt, schau mal, ein Kind Gottes, einer, der Christus hat, wird das haben, das sehen, das verstehen, das tun. Und er sagt, du kannst diese Tests machen. Willst du wissen? Willst du vollkommene Freude haben? Willst du prüfen, ob du wirklich im Glauben stehst? Lies diesen Brief durch. Schreib diese Tests. Und wenn du sie geschrieben hast, wirst du zu einer völligen Freude gelangen, weil du sagen kannst, ja, genau das glaube ich. Ja, genau das ist es. Ja, genau das ist mein Verständnis. Darf ich euch nur einen Test kurz zeigen? Damit ihr wisst, ich bin gleich durch. Ein Test, nur ein Beispiel. Ja, um euch, ich weiß nicht, wie ihr Schule erlebt oder erlebt habt, Studium. Wer hat schon Klassenarbeiten geschrieben? Habt ihr Freude dran? Denkt, ja, wieder eine Klassenarbeit. Oder wieder ein Test. Ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu Tests. Auf der einen Seite fürchte ich sie, weil ich Angst habe zu versagen, oder? Schlechte Note. Auf der anderen Seite liebe ich Tests, weil wenn ich gelernt habe und eine gute Note kommt, das Gefühl ist mega, oder? Habt ihr auch eine gute Note gekriegt? Ich hoffe. Und dann kriegst du, und dann siehst du, oh ja, das motiviert einen. Ein guter Lehrer übrigens, ein guter Lehrer wird dafür sorgen, dass die Schüler gute Note schreiben. Ein guter Lehrer wird nicht sagen, ha, ich will ihnen zeigen, dass sie nichts gelernt haben. Das ist ein schlechter Lehrer. Aber ein guter Lehrer wird die Klasse so vorbereiten, dass sie genau wissen und verstehen und damit den Test bestehen. Das macht Johannes, darum so gründlich. Er bereitet die Kinder Gottes vor, damit sie Gewissheit bekommen. Sie sollen die Tests machen und sollen begreifen, die haben Jesus. Der erste Test soll das bewirken. Und ich lese euch vor und bin mir sicher, dass es sein kann, dass man sofort erst mal zweifelt und denkt, dann falle ich durch. Dann erkläre ich es euch ganz kurz und dann komme ich zum Schluss. Lest mit mir ab Vers 5, Kapitel 1, das ist der erste Test. Der erste Test, ab Vers 5. Dieser Test, ich habe ihn genannt, der Sündentest. Das ist der Sündentest. Und wenn ich das sage, weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Ja, wir testen jetzt deine Sünden. Johannes schreibt, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sündung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern für die ganzen Welt. Das ist der Sündentest. Johannes sagt, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wer im Licht wandelt, wer in der Finsternis wandelt, kann nicht sagen, ich habe Gemeinschaft mit Gott. Kann kein Kind Gottes sein. Wer in der Finsternis wandelt und nicht im Licht, hat keine Gemeinschaft mit Gott, hat Christus nicht, ist nicht gerettet. Er lügt, ist ein Lügner, sagt die Schrift. Was bedeutet im Licht wandeln? Was denkst du? Was sagt Johannes? Das ist der Test. Das ist der Sündentest. Schaut mal, in unserem Kopf ist, wer sündigt, kann nicht mit Gott Gemeinschaft haben. Also wandelt er in der Finsternis. In der Finsternis wandeln bedeutet sündigen. Sündige ich, habe ich keine Gemeinschaft. Oh nein, dann bin ich ja kein Kind Gottes. Das ist aber nicht wahr. Wer ist ohne Sünde? Wer sagt, ich habe keine Sünde, ich kann mit Gott Gemeinschaft haben? Gibt's niemanden, nur Christus. Die Schrift sagt, in im Licht wandeln bedeutet ins Licht kommen. Wenn ich ins Licht komme, was passiert? Ich ab und zu so arbeite zu Hause im Keller. Ich schaffe nicht zu arbeiten, ohne schmutzig zu werden. Das kriege ich seit Kind auf nicht hin. Meine Mutter ist schon verzweifelt gewesen, immer meine Klamotten teilweise wegschmeißen. Ich krieg's nicht hin. Ich geb Acht und so, Farbe wieder, Dreck wieder, kriege ich nicht. So, unten arbeite ich denke, alles in Ordnung, hab's heute geschafft. Gehe die Treppen hoch, komm ans Licht, Aubacke, Dreck. Das ist ans Licht kommen. Wenn jemand mit Gott wandelt, ins Licht kommt, wisst ihr, was passiert? Er wird sich so sehen, wie Gott ihn sieht. Und er wird sich wie empfinden? Dreckig, sündig. Wenn einer behauptet, er wandelt im Licht, er kommt in die Gemeinschaft mit Gott und sagt, hey, ich bin perfekt, er wandelt nicht im Licht. Im Licht wandeln bedeutet nicht, keine Sünden zu tun. Im Licht wandeln bedeutet, Sündenbewusstsein entwickeln, Sündenbewusstsein haben. Denn das ist, was passiert, wenn man mit Gott Gemeinschaft hat. Wir denken, je mehr ich Gott komme, umso weniger werde ich sündigen. Lieber Freund, je näher du Gott kommst, umso mehr Licht wird's geben, umso mehr wird es auf dein Herz scheinen und Dinge werden hochkommen, von denen du nie dachtest, dass du sie hast. Der erste Test ist ein Sündentest. Und wisst ihr, was dieser Sündentest testet? Hast du überhaupt Sündenerkenntnis? Hast du überhaupt Sündenverständnis? Hast du überhaupt Sündenbekenntnis? Das sind drei Fragen. Weißt du, dass du verdorben bist? Hast du das bekannt, dass du verdorben bist? Und weißt du, wie du mit deiner Sünde lebst, umgehst? Weißt du, dass du einen Beistand im Himmel hast? Genau deswegen. Ist dir das bewusst, wer du bist? Wenn jemand behauptet, ein Kind Gottes zu sein, ewiges Leben zu haben, gläubig ist, aber überhaupt für Sünde kein Empfinden hat, hat er Gott nie geschaut, ist nie in die Gemeinschaft mit ihm getreten, hat weder die Gemeinschaft mit Gott noch mit den Gläubigen. Und das ist genau das. Man bekennt sich als Christen Sünde. Kein Problem. Sünden. Wo ist Sünde? Der eine tut das, der andere macht das. Und dann sagt man, aber es geht doch gar nicht. Ja, wieso? Gott ist doch Liebe, Gott ist doch Gnade. Kein Sündenempfinden. Kein Sündenverständnis. Und das muss sich niemandem einreden. Ja, das ist aber Sünde. Das ist aber nicht gut. Ein Kind Gottes wird das haben. Automatisch, wann? Wenn er mit Gott Gemeinschaft haben wird, er kommt ins Licht und dann wird er das erleben. Warum ist das notwendig? Weil wenn er dieses Test nicht besteht, wird er niemals erkennen, warum er Christus braucht. Und darum wird er niemals in die völlige Freude in Christus gelangen. Versteht ihr? So macht Johannes einen Test nach dem anderen. Und wir müssen genau hinschauen, was abgefragt wird. Was ist der Test? Und jeder Test soll dich und mich dazu führen, dass ich weiß, ich liebe Jesus, ich brauche Jesus. Ich will ohne ihn nicht sein. Ich brauche ihn. Und wenn ich weiß, dass ich ihn habe, dann kommt völlige Freude. Ich schließe so ab. Darf ich eine Grundfrage stellen, bevor man all diese Tests durcharbeitet? Habe ich unsere Gemeinde genauso gestellt und ich möchte euch stellen. In gewisser Weise ist das eigentlich der erste Test. Du musst jetzt nicht persönlich mir antworten, aber ich möchte dich bitten, dass du entweder jetzt oder auf dem Nachhauseweg oder zu Hause heute darüber nachdenkst. Gab es in deinem Leben einen Moment, ob es eine Sekunde war oder eine Minute, ob es eine Stunde, ein Tag oder einen ganzen Zeitraum, weiß ich nicht, ist unterschiedlich bei jedem. Aber gab es einen Moment, an dem die Freude Gottes in dein Herz geströmt ist. An dem, kennst du das, dass du, wenn du an Jesus gedacht hast oder denkst, als Person, in deinem Herzen Freude auslöst, Jubel auslöst. Das ist die entscheidende Frage. Das ist das Entscheidende. Freust du dich über Jesus? Nicht freust du dich einfach so. Ist Christus deine Freude? Ich sag's nochmal. Ist er deine Freude? Kennt ihr Philippa? Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Hier steht, freut euch wie? Im Herrn. Ich frag noch einmal, ist Jesus selbst deine Freude? Oder ist die Aktivität, das religiöse Umfeld, die Gemeinschaft, was auch immer. Oder ist er deine Freude? Kennst du ihn so, dass du sagst, er löst in mir Freude aus? Denn darum geht's. Ihn so zu erkennen, ihn so zu verstehen, ihn das Erlösungswerk so zu begreifen, dass wir mit Petrus sagen können, über ihn, ihr euch jubelt mit einer unaussprechlichen Freude, den ihr liebt, den ihr nicht gesehen habt, über den ihr euch freut, den ihr noch nicht seht. Eine Freude, die man nicht erklären kann. Eine Freude, die man nicht greifen kann. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nie persönlich Hallo gesagt. Aber ich liebe ihn. Ich habe ihn noch nie persönlich begegnet, so vom Fleischner. Aber ich freue mich über ihn. Wenn das in deinem Leben ist, ich spoilere schon mal, dann bist du ein Kind Gottes. Dann ist diese Freude dir geschenkt worden. Das ist nicht menschlich. Es ist Heilsfreude. Psalm 100 hast du heute gelesen. Darum ging es in diesem Psalm. Alle Nationen sollen sich freuen, mit Jubel einziehen. Liebe Geschwister, was für ein Leben und ein Glauben und ein Dienst für Gott tun wir, wenn wir uns nicht in diesen Dingen freuen? Okay, heute wieder Sonntag, okay, heute Dienst, heute wieder das. Kommt in mein Tor mit Zittern. Nein, mit Zittern, also mit Spiel. Mit Jubel, mit Freude, mit Dank. Was ist das für eine Anbetung, die erzwungen ist? Ja, hoffentlich Gott mich macht und dann hoffentlich kriege ich ewiges Leben. Das ist nicht Lobpreis. Der Lobpreis kommt aus der Freude, aus dem Jubel heraus. Als Jesus in diese Welt kam, wir kommen von Weihnachten her, gell? Kennt ihr das Lied? Freue dich, Welt, dein König naht. Als der Engel den Hirten bezeugte, was bezeugte ihnen? Freut euch, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren. Der Retter ist eure Freude. Freut euch. Liest das Alte Testament durch und kommt ins Neue Testament und ihr werdet diesen Faden finden. Gottes Plan von Anfang an ist, dich und mich in seine völlige Freude zu bringen. Das ist Ewigkeit. Völlige Freude. Mein Volk soll sich freuen. Mein Volk soll jubeln. Liest die Psalmen. Sind voll davon. Mein Volk soll sich freuen. Unser Glaube ist keine reine rationale Geschichte. Ich weiß, dass Wissen eben da eingeht und Gott übergeht nicht unseren Verstand. Aber wenn wir glauben, dass der Gott da stehen bleibt, dann verstehen wir nicht, dass Gott auch unsere Gefühle geschaffen hat. Aber wir fühlen das, was wir denken. Wenn wir Freude empfinden wollen, dann müssen wir das Richtige denken, das Richtige glauben. Wenn wir ein richtiges Verständnis von Jesus Christus haben, wer er ist, wenn wir Gewissheit bekommen, haben wir Gewissheit, wird die Freude in unser Herz strömen. Eine Freude, die die Welt nicht geben kann, nicht verstehen kann. Wahrscheinlich nicht mal andere Christen, die denken, was ist da los? Als mir diese Freude ins Herz kam, ich bezeuge das immer wieder, habe ich sehr darum gerungen, ob es Gott überhaupt gibt. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich stand unter der Dusche und dann, die Freude kam vorher, dann ging ich duschen und ich weiß, wie ich da stehe, wasche und ich singe und lobe und preise Gott in der Dusche. Es ist gut, dass nur da war und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt rausgehe und mir jemand sagt, es gibt ihn nicht, ich hau ihn um. Ich war so bereit. Zum Glück kam niemand. Was wäre das für ein Zeugnis gewesen? Ja, ich hau ihn um und sage, Freude. Aber ich für mich war, nicht nur war, ist es so real. Es ist, warum? Weil es nicht nur mein Verstand ist, sondern weil es mein Herz erreicht hat. Es ist zu meiner Freude geworden. Christus ist meine Freude. Er, die Person, nicht ein Gedanke über ihn, nicht eine Theologie, nicht ein systematische. Er ist meine Freude. Deswegen nochmal meine letzte Frage. Ist Christus deine Freude? Kennst du ihn so, dass du dich über ihn freust? Das ist das Entscheidende. Wenn du sagst, ich weiß nicht recht, herzliche Einladung, dieses Brief zu studieren. Genau darum wurde er geschrieben. Arbeite die Tests durch, damit du zu dieser Freude gelangst. Ich danke euch fürs Zuhören. Möge der Herr durch seinen Geist die Wahrheit in aller Begrenztheit, mit der ich versucht habe, euch das zu predigen, ins Herz legen und bestätigen. Amen.